Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Criminal Compliance Podcast. Ich bin Arthur Leonhardt und heute spreche ich über den Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz, kurz BMJV, zur Reform des Umweltstrafrechts vom 17. Oktober 2025. Bevor wir ins Thema einsteigen, möchten wir eine besonders erfreuliche Nachricht mit Ihnen teilen. Dank Ihrer Unterstützung hat es der Criminal Compliance Podcast auf die Shortlist für den Jurios-Preis für den besten Kanzlei-Podcast geschafft. Jetzt geht es in die entscheidende Phase. Das öffentliche Voting läuft bereits und Ihre Stimme zählt. Bis zum 31. Januar 2026 können Sie auf jurios.de für uns abstimmen. In nur einem kurzen Moment können Sie mit Ihrer Stimme den Unterschied machen. Den direkten Link zur Abstimmung finden Sie in den Shownotes. Zurück zum Umweltstrafrecht. Zu diesem Thema habe ich eine großartige Expertin für dieses Gebiet zu Gast, Frau Rechtsanwältin Margarete Odinius. Herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns zu Gast bist. Könntest du vorweg ein paar Sätze über dich erzählen, Margarete?
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein, Arthur. Ich bin Rechtsanwältin und Senior Associate bei Clifford Chance in der Praxisgruppe White Collar Regulatory and Compliance. Und da berate ich überwiegend Unternehmen, aber auch Privatpersonen zu allen Fragen des Wirtschaftsstrafrechts und der Compliance. Der Fokus liegt dabei auf der Verteidigung von Unternehmen in staatsanwaltschaftlichen und finanzbehördlichen Ermittlungsverfahren, der Durchführung interner Untersuchungen und auch der Beratung zur Vermeidung strafrechtlicher Risiken.
Wie bist du zu dem Thema Umweltstrafrecht gekommen?
In den Tätigkeitsbereichen, die ich gerade schon mal aufgezählt habe, bin ich immer mal wieder mit dem Umweltstrafrecht in Berührung gekommen. Zum Beispiel im Zusammenhang mit Vorwürfen der Gewässerverunreinigung oder Ähnlichem. Und vor dem Hintergrund der Compliance-Beratung habe ich mich mit Kollegen und Kolleginnen aller europäischen Clifford-Standorte dann anlässlich der Verabschiedung der EU-Umweltstrafrechtsrichtlinie zusammengesetzt. Und wir haben einmal zusammengefasst, was diese EU-Umweltstrafrechtsrichtlinie bedeutet und welche Änderungen in den verschiedenen Jurisdiktionen durch die Umsetzung dann zu erwarten sind.
Wenn wir von Umweltkriminalität sprechen, was umfasst das konkret und wie verbreitet ist diese Problematik?
Der Begriff Umweltkriminalität meint verschiedenste illegale Handlungen, durch die Ökosysteme, Tiere oder Pflanzen sowie auch das Klima geschädigt werden. Besonders häufig sind der illegale Umgang mit Abfall, Handel mit Wildtierarten, Umweltverschmutzung und auch der Handel mit gefährlichen Stoffen. Wichtig ist noch zu wissen, dass diese Delikte oft begleitet werden von Betrug, Urkundenfälschung und Geldwäsche. Interessant ist auch in dem Zusammenhang, dass neben dem Drogen-, Waffen- und Menschenhandel die Umweltkriminalität eine der Haupteinnahmequellen der organisierten Kriminalität ist. Wichtig ist auch zu wissen, dass Umweltkriminalität typischerweise grenzüberschreitend stattfindet. Und laut einem Interpol-Bericht aus Januar 2021 werden damit, also mit Umweltkriminalität, jährliche Gewinne in Höhe von bis zu 258 Milliarden US-Dollar erzielt. Die Wachstumsraten werden jährlich mit ca. 5-7% beziffert. Wir halten also fest, dass es ein großes, verbreitetes Phänomen ist und diesen hohen Gewinnen, die erzielt werden können durch Umweltkriminalität, steht bisher ein vergleichsweise geringes Aufdeckungsrisiko gegenüber. Umweltkriminalität ist generell schwer aufzudecken, zu verfolgen und zu bestrafen.
Deshalb hat die EU am 30. April 2024 der europäischen Umweltkriminalität den Kampf angesagt und die Umweltstrafrechtsrichtlinie 2024-1203 verabschiedet. Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Neuerungen gegenüber der Vorgängerrichtlinie?
Die erklärten Ziele der EU sind zum einen, Ökosysteme zu schützen, aber zum anderen auch eine signifikante Einnahmequelle der organisierten Kriminalität zum Versiegen zu bringen. Und das will man erreichen durch eine verbesserte Harmonisierung der Vorgaben innerhalb der EU. Dazu sollte man wissen, dass es schon eine Vorgängerrichtlinie aus 2008 gibt und die hat bereits eine Art Mindeststandard europaweit geschaffen. Die Umsetzung war aber nicht ganz einheitlich. In Deutschland zum Beispiel gab es damals umfassende Änderungen durch die Umsetzung dieser Vorgängerrichtlinie, aber keine wirkliche Verschärfung. In Frankreich als extremes Gegenbeispiel ist die Umsetzung erst 2021 erfolgt. Dafür hat man sich dann überschießend zum Beispiel für die Aufnahme eines Ökozidtatbestands entschieden. Die wesentlichen Änderungen durch die neue Richtlinie werden sich ergeben durch die Festlegung von Mindeststandards für die Definition von Straftatbeständen und Sanktionen. Die neue Richtlinie führt also nicht nur neue Straftatbestände ein und erweitert bestehende, sie legt auch Mindeststandards für Sanktionen fest. Und diese neuen Vorgaben zu Sanktionen, die betreffen nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Unternehmen. Und hier ist mit signifikanten Verschärfungen und auch mit einem erhöhten Verfolgungsdruck der nationalen Behörden zu rechnen. Vielleicht kann ich am Schluss noch mal kurz erwähnen, dass keine Regelungen zum Greenwashing oder zum Klimastrafrecht enthalten sind in der neuen Richtlinie.
Deutschland hatte sich bei der Abstimmung im Rat enthalten. Welche Gründe spielten dabei eine Rolle und hat das Einfluss auf die deutsche Umsetzung?
Ja, eine offizielle Stellungnahme zu dieser Enthaltung ist mir nicht bekannt. Bereits im Entstehungsprozess gab es aber teils deutliche Kritik auf verschiedenen Seiten. Also zum einen haben Umweltverbände überwiegend für noch schärfere Regelungen plädiert. Andererseits haben aber zum Beispiel der DAV und auch der damalige Bundesrat kritisiert, dass die Regelungen unverhältnismäßig seien und auch zu unbestimmt. Insbesondere wurde argumentiert, dass angesichts sinkender Fallzahlen in Deutschland zwischen 2010 und 2019 von der Ausdehnung des Umweltstrafrechts und auch von Strafverschärfungen abzusehen sei. Zu Recht wurde auch angemerkt, dass den umfangreichen Sanktionen gegen Unternehmen kein klarer europäischer Schutzstandard gegenübergestellt wird. Und die heutige Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz, Dr. Stefanie Hubig, äußert sich jedenfalls entschlossen und betont jetzt, dass strafrechtlicher Umweltschutz in Deutschland weiter gestärkt werden soll und dass spürbare Konsequenzen für schwere Umweltstraftaten geschaffen werden müssen. Die Umsetzung der neuen Richtlinie in nationale Rechtsordnung ist übrigens bis zum 21.05.2026 vorgesehen.
Wo ist das aktuelle Umweltstrafrecht in Deutschland im Wesentlichen geregelt und was sind die zentralen Elemente?
Es gibt eine Vielzahl von Straftatbeständen und Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit Umweltschädigungen. Da gibt es zum einen den 29. Abschnitt des Strafgesetzbuchs, also die Paragraphen 324 bis 330d StGB. Da geht es vor allem um Gewässer-, Boden- und Luftanreinigungen. Auch der unerlaubte Umgang mit Abfall wird erfasst und weitere Delikte. Es wird dort auch der besonders schwere Fall geregelt, die tätige Reue und so weiter. Außerdem gibt es in zahlreichen Nebengesetzen Regelungen, zum Beispiel im Chemikaliengesetz, Tiergesundheitsgesetz, Pflanzenschutzgesetz, im BImSchG und so weiter.
Nun hat das BMJV am 17. Oktober 2025 einen Referentenentwurf vorgelegt, der diese Richtlinie umsetzen soll. Welche konkreten Änderungen enthält der Referentenentwurf?
Wie wir ja gerade schon erörtert haben, werden durch die Umweltstrafrechtsrichtlinie wesentliche Gesetzesänderungen erforderlich. Auch wenn ein Teil der in der Richtlinie vorgesehenen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten bereits im deutschen Recht existiert. Zur Umsetzung der Vorgaben sind aber Änderungen erforderlich. Es müssen zum Beispiel neue Straftatbestände geschaffen werden. Manche Ordnungswidrigkeiten müssen als Straftatbestand ausgestaltet werden. Und es gibt auch Fälle, in denen jetzt noch Vorsatz erforderlich ist für die Strafbarkeit und zukünftig die Fahrlässigkeit ausreichen muss. Das sind also Änderungen, die sich jetzt im Referentenentwurf finden. Entsprechendes gilt auch für Änderungen auf Rechtsfolgenseite, vor allem hinsichtlich der maximalen Geldbuße, die gegen juristische Personen oder Personenvereinigungen festgesetzt werden kann.
Der Entwurf setzt auf potenzielle Gefährdungsdelikte, sogenannte Eignungsdelikte. Was bedeuten diese für die Unternehmenspraxis?
Der Referentenentwurf will die meisten Straftatbestände entsprechend ausgestalten, also als sogenannte Eignungsdelikte. Das ist im deutschen Umweltstrafrecht auch keine Neuheit, aber im Referentenentwurf sind eben deutlich mehr Eignungsdelikte vorgesehen als vorher. Risiken sollen so also schon sanktioniert werden, bevor es überhaupt zu konkreten Gefahren oder Schäden kommt. Entscheidend ist dann, ob Handlungen potenziell geeignet sind, erhebliche Schäden an Tieren, Pflanzen, einem Gewässer, der Luft, dem Boden oder einem Ökosystem hervorzurufen. Für Unternehmen bedeutet das, Compliance- und Umweltmanagementsysteme müssen kritisch auf mögliche Schwachstellen geprüft werden. Inklusive auch Schulung von Leitungspersonen, Überarbeitung von Genehmigungsprozessen und so weiter. Vielleicht kann ich ganz allgemein nochmal zur Umweltstrafrechtsrichtlinie sagen, dass sie nicht nur mehr Straftatbestände und höhere Strafen vorsieht, sondern auch eine Intensivierung der grenzüberschreitenden Ermittlungsaktivitäten. Wir können also europaweit mit einer stärkeren und auch systematischeren Strafverfolgung rechnen und Unternehmen sollten sich darauf einstellen, dass Umweltverstöße zunehmend konsequent verfolgt und auch geahndet werden.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die geplante strafrechtliche Produkthaftung. Was soll hier künftig erfasst werden?
Ja, das ist eine weitere wesentliche Änderung, die der Referentenentwurf vorsieht. Ausgangspunkt ist, dass das Inverkehrbringen umweltschädlicher Erzeugnisse nach der Richtlinie umfassend unter Strafe gestellt werden muss. Und das ist eine Reaktion auf den Dieselskandal. Im Referentenentwurf soll das jetzt umgesetzt werden durch eine Anpassung des Straftatbestands der Luftverunreinigung. Das ist Paragraph 325 StGB. Insbesondere sieht der Referentenentwurf vor, dass nun die bisherige Tatbestandsausnahme für Kraftfahrzeuge, Schienen-, Luft- und Wasserfahrzeuge entfallen soll. Und das ist vor allem für den Verkehrssektor relevant. Also auch hier ist mit erheblich verschärften Konsequenzen bei Luftverunreinigungen zu rechnen.
Könntest du uns bitte erklären, was mit dem neuen Schutzgut Ökosystem überhaupt gemeint ist?
Hintergrund ist der Gedanke, dass Umweltkriminalität nicht nur einzelne Ressourcen betrifft, sondern eben ganze Lebensräume und auch deren Wechselwirkungen gefährden kann. Die Einführung des Schutzguts Ökosystem als eigenständiges Umweltmedium ist jetzt die Art und Weise, wie das im Referentenentwurf dargestellt werden soll. Gemeint ist, dass neben Boden, Wasser, Luft, Tieren, Pflanzen und auch der menschlichen Gesundheit gerade auch das komplexe Zusammenwirken dieser Elemente strafrechtlich geschützt werden soll. Also sozusagen das ökologische Gleichgewicht selbst.
Du hast schon erwähnt, dass sich auch auf Rechtsfolgenseite etwas tun wird. Welche Änderungen bringt der Entwurf für Unternehmen noch, auch im Hinblick auf die Verbandsgeldbuße nach § 30 OWIG?
Die Umweltstrafrechtrichtlinie enthält nicht nur konkrete Vorgaben zur Festsetzung von Sanktionen gegen Einzelpersonen, sondern erstmals auch gegen Unternehmen. Der Referentenentwurf sieht jetzt also eine allgemeine Änderung von § 30 OWIG vor, und zwar durch die Erhöhung des Höchstbetrags der Verbandsgeldbuße bei vorsätzlichen Straftaten einer Leitungsperson von 10 Millionen auf 40 Millionen Euro. Und bei fahrlässigen Straftaten soll der Höchstbetrag angehoben werden von derzeit 5 Millionen auf 20 Millionen. Wichtig ist also, dass die Änderung, die im Referentenentwurf vorgesehen wird, nicht nur für Umweltstraftaten gilt, sondern dass § 30 OWIG gerade auch für alle sonstigen Taten von Leitungspersonen, für die Unternehmen verantwortlich gemacht werden können, gelten soll.
Vielen Dank, liebe Margarete, für dieses großartige Gespräch und die spannenden Einblicke. Vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, melden Sie sich wie immer jederzeit gerne unter info@rosinus-on-air.com. Bis zum nächsten Mal.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-air.com oder unter www.rosinus-partner.com.